Approbationsverlust, das Damoklesschwert im Arztstrafrecht. Über dieses Thema sprechen wir heute mit der Fachanwältin für Medizinrecht und Strafrecht, Daniela Heri. Frau Heri, herzlich willkommen beim Business Talk am Kudamm. Ich hoffe, Ihnen geht's gut und Sie hatten eine gute Anreise zu uns.
Ja, es war ein bisschen hektisch, aber jetzt freue ich mich sehr, hier zu sein.
Super, wir uns auch, denn wir haben heute ein sehr interessantes Gesprächsthema und hiermit würde ich sehr gerne mit Ihnen etwas tiefer einsteigen, denn Sie sind absolute Expertin und zwar geht es unter anderem auch um medizinische Behandlungsfehler und Folgen. Denn diese Behandlungsfehler können für Ärzte sehr fatal ändern. Was für strafrechtliche Konsequenzen droht denn Medizinern hier im Ernstfall?
Ja, da muss man erstmal so anfangen, dass eigentlich jede Behandlung oder nahezu jede Behandlung eine Körperverletzung ist. Das heißt, der Arzt greift ja auf verschiedenste Arten und Weisen in den Körper ein und in die Körperfunktion. Und weil der Patient natürlich zum Arzt kommt, weil er sich eigentlich Heilung oder Linderung seines Leidens verspricht, brauchen wir Juristen dann natürlich eine Lösung. Das kann ja nicht sein, sonst würden wir jede Behandlung untergraben. Das machen wir, indem wir eine Form der Einwilligung konstruieren. Das heißt, der aufgeklärte Patient kann in eine Maßnahme, die eigentlich seine Körperintegrität eingreift, einwilligen. Und wenn an diesen Stellen irgendwo ein Fehler passiert, zum Beispiel die Behandlung nicht ordnungsgemäß abläuft, dann kann eben auch die Einwilligung angegriffen sein, weil der Patient natürlich nur in eine ordnungsgemäße Behandlung einwilligt. Aber auch bei der Aufklärung kann es Schwierigkeiten geben, so dass eben da auch die Einwilligung nicht richtig erfolgt ist. Und dann haben wir unter Umständen eine fahrlässige Körperverletzung. Fahrlässig deswegen, weil der Arzt natürlich nicht handelt, um seinen Patienten zu schädigen in aller Regel. Das habe ich sozusagen eigentlich in meinem Berufsleben noch gar nicht gehabt. Trotzdem können natürlich Behandlungsfehler gravierende Folgen haben. Und dann ist es immer sozusagen knifflig, den Mandanten gut zu beraten und da gut durchzulotsen durch das Verfahren, weil der Mandant oder die Mandantin, die vor einem sitzt, die sind ja Ärzte geworden, um zu helfen. Also das muss man als Hintergrund sehen. Solche Fehler sind deswegen tragisch und man muss gucken, dass man als Anwalt da gutes Verfahren begleitet.
Ist das nicht unglaublich schwierig, da eine Entscheidung zu finden, was ist vielleicht fahrlässig passiert, was konnte vielleicht nicht besser operiert werden? Ich stelle mir das sehr, sehr schwierig vor, wie Sie es gerade sagen. Es ist ja ein Eingriff, den ich vornehmen lassen muss, um eine Linderung zu bekommen. Und ja, und wenn dann irgendwas schief geht, ist es wahrscheinlich relativ schwierig zu beweisen, ob es nicht besser gegangen wäre oder was natürlich die ausschlaggebenden Punkte dafür waren.
Da sprechen Sie ein wichtiges Thema an. Das machen wir fest an der Kausalität. Das heißt, auch wenn etwas schiefgelaufen ist innerhalb der Behandlung, können wir eigentlich ganz schwer oft sagen, zu welchen Folgen das geführt hat. Wir haben ja schon einen kranken Patienten vor uns in der Ausgangssituation. Das heißt, auch auf der Seite, wo man eben als Anwalt dann den Patienten vertritt, es ist unglaublich schwer, einen Behandlungsfehler nachzuweisen. Auf der anderen Seite, wenn man den Arzt vertritt, ist es natürlich schon das Verfahren an sich eine große Herausforderung. Das ist ja eine schwierige Situation. Man hat den Patienten, der ein Leiden hat und das bedauern meine Mandanten, wenn ich sie als Ärzte vertrete, immer außerordentlich, dass da etwas schiefgelaufen ist. Und es geht in vielen Punkten einfach um eine gute Kommunikation des Verfahrens. Die Mandanten, die als Ärzte vor allem sitzen, sind ja hochklug. Es geht aber dann darum, die Geschichte sozusagen juristisch aufzugreifen, aufzubereiten und gut zu erzählen.
Frau Heri, im deutschen Recht gibt es ein Doppelbestrafungsverbot. Was verstehen Juristen darunter?
Das ist eigentlich im Medizinrecht eine Sensation. Das Doppelbestrafungsverbot ist im Allgemeinen Strafrecht verboten vom Grundgesetz. Aber, jetzt kommt das große Aber, für meine Mandanten gibt es da eine große Schwierigkeit. Ärzte können einmal sozusagen von der Staatsanwaltschaft angeklagt und dann auch vom Strafrichter verurteilt werden und können dann nochmal ein zweites Verfahren bekommen über die Ärztekammern vor den Verwaltungsgerichten, wenn es einen berufsrechtlichen Überhang gibt. Deswegen ist es eigentlich so wichtig, dass, wenn man Ärzte im Strafrecht vertritt, immer schon sozusagen von der ersten Minute, in der der Mandant die Kanzlei betritt, das Medizinrecht mitdenkt.
Okay. Und warum genau drohen jetzt den Ärzten trotz dieses Doppelbestrafungsverbotes neben den strafrechtlichen Folgen noch weitere juristische Konsequenzen?
Das ist so, weil wir eben an Ärzte ganz besondere Anforderungen haben. Und man muss sagen, dass hier das Verfahren die Ärztekammern einleiten. Und das sind eben hochspezialisierte Organe der Selbstverwaltung, die auf ihr eigenes Fachgebiet achten. Das heißt, man redet sozusagen bildlich davon, dass die ihren Stall sauber halten. Das heißt, wenn ein Arzt etwas tut, was sozusagen völlig zuwider ist, schadet er ja auch dem Ansehen und dem Vertrauen in die anderen Ärzte. Und darauf zu achten und aber auch einfach im Gespräch schon gute Regeln miteinander zu vereinbaren, außerhalb der Bestrafung, einfach die Ärzte gut zu unterrichten, was das richtige Handeln ist, das ist eine wichtige Aufgabe der Ärztekammer.
Okay, verstehe. Im schlimmsten Fall, was natürlich sehr fatal ist, droht eine Approbation. Das ist also quasi ein Berufsverbot. Wie schnell kann es denn im medizinischen Berufsalltag zu Strafen, natürlich auch berufsrechtlichen relevanten Vorfällen kommen?
Also zu relevanten Vorfällen kann es schon hin und wieder kommen. Okay. Jeder Patient, der auf dem OP-Tisch verstirbt, da hat man ganz leicht sozusagen den Vorwurf der fahrlässigen Tötung. Das heißt, aber der Vorwurf bedeutet ja noch nicht, dass es zu einer Verurteilung kommt. Da muss man es einfach dann unter Umständen gut argumentieren, frühzeitig gut in der Kommunikation sein mit den Patienten und halt auch erklärend sein, was passiert ist.
Das hört sich so, ja.
Und vor den Kammern kommt es schon viel später zu weniger Verfahren. Aber da sind natürlich ganz gravierende Folgen, wie Sie den Approbationsentzug schon angesprochen haben. Das sind Verfahren, die selten sind, aber die entsetzliche und fatale Folgen für den Mandanten haben können und wo man eben sehr vorsichtig sein muss. Und das, als Medizinrechtler ist es auch immer ein bisschen die Verpflichtung, da bei den anderen Verfahren, die man selber nicht vertritt, ein Auge drauf zu haben, um dann wieder die Regeln zurückzulernen und die Mandanten in den anderen Fällen gut zu beraten. Also einen guten Überblick zu haben über was da an Literatur und Rechtsprechung ist.
Damit sich Nicht-MedizinerInnen und auch Nicht-JuristInnen ein Bild davon machen können, haben Sie vielleicht mal so ein, zwei Beispiele, um das zu illustrieren?
Ja, tatsächlich habe ich einen relativ neuen Fall dabei, der gerade vor dem Oberverwaltungsgericht in Hamburg entschieden wurde und der auch schon sozusagen unter den Juristen mit Spannung erwartet wurde. Da geht es um jetzt im Corona-Bereich darum, dass jemand, eine Ärztin, sehr viele automatisierte Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen ausgestellt hat. Und das eben über ein Online-Verfahren. Also es waren mehrere tausend Verfahren und die wurden eben durch Klicks wohl generiert. Und da ist tatsächlich jetzt eine Berufsunwürdigkeit vom Oberverwaltungsgericht Hamburg ausgesprochen worden. Und das kann man sich eigentlich auch gut zurückleiten, weil jetzt müssen wir uns, und das ist im Juristischen, dass man sich sozusagen alle Personen vorstellt, die da beteiligt sind, als Arbeitgeber, der auf seinen Arbeitnehmer vertraut und der mit dem einen Vertrag hat und der dann in der Lohnfortzahlung ist, ist man natürlich darauf angewiesen, dass der Arzt gut untersucht und innerhalb dieser Untersuchung tatsächlich feststellt, dass da jemand erkrankt ist. Weil als in der Position des Arbeitgebers muss ich auf diese Urkunde vertrauen und habe im Grunde keine oder ganz schwierig Angriffsmöglichkeiten. Also das, was in anderen Verträgen oft und gut geht mit der automatisierten Behandlungsweise, das geht eben im Vertragsarztrecht nicht. Da brauchen wir eine wirkliche Untersuchung, eine wirkliche Diagnose. Und das ist ja eigentlich auch das Schöne am Arztberuf, ne? Dass es menschelt, dass man einen Menschen vor sich sitzen hat und dass man da sozusagen auch die ärztliche Kunst walten lässt. Und da geht eben nicht alles mit Maschinen und das ist auch gut so. Deswegen haben wir ja so gut ausgebildete Ärzte.
Frau Hege, lassen Sie uns einmal einen Blick in den doch sehr anstrengenden und stressigen Klinikalltag werfen, denn der ist geprägt durch enge Personaldecken und natürlich auch eine hohe Arbeitsbelastung von den Ärztinnen und auch von Krankenschwestern und so weiter. Durch den Personalmangel, so hört man, sinken wohl auch die Standards. Welche juristischen Risiken entstehen denn hier ganz explizit für die Ärzte, aber auch für die Kliniken?
Das ist wirklich ein großes Problem, das Sie ansprechen, weil wir setzen bei jeder Behandlung eigentlich den Facharztstandard an. Und der muss aber auch, und da sehe ich eine große Not bei meinen Mandanten, umsetzbar sein. Also das heißt, wir brauchen auch eine solche Personaldecke, dass das, was wir als Gesetzgeber und jetzt auch als Gesellschaft von Ärzten erwarten, überhaupt leistbar ist. Und da möchte ich echt eine Lanze für meine Mandanten brechen, die wirklich viel arbeiten und sich jetzt auch in der Pandemie so stark für ihre Patienten eingesetzt haben. Da sind die Proteste laut und Wertschätzung heißt da eben auch, dass das, was man fordert, möglich sein muss.
Und wie lassen sich jetzt ganz genau Rechtsrisiken reduzieren? Was kann ich da tun?
Also das, was wir eigentlich brauchen, ist eine gute Planung als Klinik, die auch dann sozusagen durch die gute Organisation dazu führt, dass die Aufgaben durch die Ärzte leistbar sind und aber auch durch das übrige Personal. Da muss man ja auch sehen, dass auch die Pflege und auch die ganzen technischen Assistenten, die da im Krankenhaus sind, wirklich zum Teil akkord arbeiten und dass in diesem hohen Leistungsdruck eben auch eine Fehleranfälligkeit ist. Und da brauchen wir insgesamt eben so eine gute Organisation, dass das gewährleistet ist, dass man konzentriert seinen einen Fall, den man gerade vor sich hat, auch leisten kann. Wenn das die Klinik durch reines Missmanagement nicht leistet, dann ist es eben unter Umständen auch ein Organisationsverschulden. Da greifen wir dann als Juristen den juristischen Komplex Klinik an.
Okay. Frau Hege, Sie sind nicht nur Fachanwältin für Medizinrecht, sondern auch Fachanwältin für Strafrecht. Ich finde Ihre Sichtweise total spannend. Aber welche Vorteile haben Sie dadurch, dass Sie sozusagen diese Fälle aus zweierlei Sicht betrachten können?
Ich glaube, der große Vorteil ist, dass ich gelernt habe, mit meinen Mandanten zu sprechen. Das klingt erstmal lustig, aber ich habe tatsächlich 2 Jahre ein Zusatzstudium gemacht und bin zusammen mit Ärzten unterrichtet worden. Und dieses gemeinsame Miteinander Fälle diskutieren hat mir mehr beigebracht als vieles andere. Einfach diese Sichtweise der Ärzte, die ich sehr zu schätzen gelernt habe. Dieses systematische und systemische auf einen Fall drauf gucken, während wir Juristen ja eigentlich lernen, sozusagen so runter zu deklinieren, von oben nach unten und eine Linie runter. Und diesen Diskurs schätze ich eben bis heute und arbeite auch sonst gerne in interdisziplinären Teams und gucke mir eben sozusagen im Gespräch an, wie man Dinge entscheiden könnte.
Wunderbar, sehr interessant. Dann bedanken wir uns ganz herzlich, dass Sie uns Einblick in Ihre Arbeit gegeben haben und wünschen Ihnen natürlich viele, viele spannende, positiv ausgehende Fälle und freuen uns wieder für einen Besuch. Dankeschön.
Vielen Dank.